Nicht erschrecken, weißt gerade nicht, wo du bist mental. Manchmal bist du bei 2021, manchmal bist du in 22. Wir haben 2025. Du hattest einen schweren Unfall, dein Gesicht wurde gebrochen.
Hey, wie schön, dass du hier heute wieder am Start bist bei den Mindful Sessions, bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Und ich möchte, dass du dir mal vorstellst, wie das wäre, wenn du morgen aufwachst und nicht wüsstest, was die letzten Jahre passiert ist. Du würdest keine Erinnerung an die letzten 2, 3 Jahre haben. Du würdest denken, es ist nicht 2026, es ist 2023. Wie wird sich das anfühlen? Das wird Angst machen, oder? Weil wir leben ja nach der Zeit. Wir leben von unseren Erinnerungen. Wir halten uns daran fest. Die bilden unser Leben. Und ich habe heute eine Gästin, der genau dieses Unbeschreibliche passiert ist. Und wir sprechen darüber, wie sich das anfühlt. Dieser Moment, in dem man realisiert, ich habe mein Gedächtnis verloren. Und wie wir oder sie ihre Erinnerungen zurückbekommen hat. Herzlich willkommen, Michi Schreiber.
So schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich richtig auf die Zeit, die wir gemeinsam verbringen, vor und nach der Kamera, vor und während der Aufnahme. Weil, ja, ich finde, wir in den letzten Wochen so eine echt schöne Verbindung miteinander aufgebaut haben. Dadurch, dass wir ja beide, sage ich mal, eine Form von einem Schicksalsschlag erlebt haben in den letzten Wochen, Monaten, Jahren. Und dann saßen wir zusammen, als wir das Interview bei mir im Podcast aufgenommen haben und hatten so dieses Gefühl, jemand versteht mich. Und aus diesem Verständnis ist trotz der Distanz, die zwischen uns liegt, irgendwie so eine schöne Verbindung entstanden, weswegen ich super froh bin, dass wir heute hier sind.
Das kann ich nur zurückgeben. Und vielleicht kennt es auch der ein oder andere da draußen. Das eine ist ein Schicksalsschlag. Bei mir war es ja die Krankheitsdiagnose, bei dir eben der Gedächtnisverlust, der Unfall, über den wir gleich sprechen. Und das allein ist schon ist natürlich eine Riesenherausforderung. Und ab einem gewissen Punkt ist es aber für die Außenwelt so, ja gut, jetzt bist du ja wieder da, jetzt muss ja funktionieren. Aber man selber ist noch mittendrin, weil da sind die ganzen Angsttermine, da sind die ganzen Unsicherheiten. Und das hat uns so verbunden, dieses, hey, ich bin noch mittendrin. Und wie sich das anfühlt, wenn das Leben nicht mehr das Gleiche ist und auch nie wieder das Gleiche sein wird. Nimm uns mal mit, in dem Moment, als du aufgewacht bist und dich nicht erinnert hast. Wie war das und woran hast du gemerkt, dass du dich nicht erinnerst?
Der Moment, als ich, sage ich mal, dass mich das erste Mal wieder erinnern konnte, ich hatte ja durch den Unfall eine Diagnose, die heißt globale Amnesie, dann hat man weder Lang- noch Kurzzeitgedächtnis, also man kann auf alte Erinnerungen nicht zurückgreifen und auch erstmal keine neuen bilden. Mein Kurzzeitgedächtnis hat sich ja zum Glück im Laufe der Zeit dann von so 5-Minuten-Phasen auf ein paar Stunden bis irgendwann eben auf den nächsten Tag verbessert und das ist der erste Moment, wo ich wach werde, also bei mir zu Hause, da sind schon die ersten OPs und die ersten Wochen nach dem Unfall längst vorbei und ich werde bei mir morgens wach und das Erste, was ich einfach nur gemerkt habe, ist, hey, ich habe einen anderen Weckerton. Also ich habe halt immer Lieder als Wecker, die mich dann irgendwie motivieren oder die mir die Energie schenken, mit der ich morgens aufstehen möchte. Und ich habe so, ich meinen Weckerton verändert, aber ich fand das noch gar nicht so komisch. Also ich dachte, vielleicht habe ich auch was Falsches angeklickt oder als ich gestern Abend so schnell die Zeit umgestellt habe oder sowas. Aber dann konnte ich mich auch nicht an gestern Abend erinnern, aber selbst da war ich noch nicht so, oh, irgendwas Komisches ist passiert. Ich habe mich einfach nur gefragt, warum ist da ein anderer Ton? Und als ich dann aufgestanden bin, habe ich irgendwie gemerkt, boah, mein Gesicht tut weh. Irgendwie tut mein Gesicht richtig weh. Dann habe ich mich aber auch nur gefragt, habe ich irgendwie falsch gelegen? Habe ich auf meiner Hand gelegen? Hat der Hund irgendwie komisch an mir gelegen? Also was ist da? Und als ich dann aber wach wurde und mich so geregt und bewegt hat, saß Marc, lag noch neben mir, hat sich aufgesetzt und meinte so, du musst mal kurz sitzen bleiben, ich muss dir was sagen. Und dann meinte er, nicht erschrecken, ich weiß gerade nicht, wo du bist, körperlich, also mental. Manchmal bist du bei 2021, manchmal bist du in 22. Ich weiß nie genau, wo du lebst. Wir haben 2025. Du hattest einen schweren Unfall. Dein Gesicht wurde gebrochen. Deswegen tut es vermutlich auch noch weh. Du hast deine Erinnerungen verloren. Wenn du gleich in den Spiegel schaust, nicht erschrecken. Es ist noch geschwollen. Deine Nase ist noch gebrochen. Du hast den Narbe unterm Auge und ich saß 6 Uhr morgens auf meiner Bettkante und war einfach nur so, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und ich habe dazu auch nichts gesagt. Als er aufgehört hat zu reden, bin ich irgendwie einfach nur aus dem Schlafzimmer. Ich glaube, ich bin gerannt. Ich glaube, ich habe mich bemüht, nicht zu rennen. Aber ich bin mir sicher, ich bin gerannt und bin einfach nur ins Bad, habe die Tür zugesperrt und war so, das kann nicht sein, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Aber dann habe ich aus dem Fenster geschaut und wir hatten so kleine Hecken gepflanzt, die waren auf einmal höher als der Zaun und da war so Blumenbeete im Garten, die ich nicht kannte und im Bad waren so kleine Details anders, dass ich einfach nur dachte, irgendwas stimmt hier nicht. Und das waren eigentlich schon die beiden Gedanken, die sich wie so Ping-Pong abgewechselt haben. Irgendwas stimmt hier nicht, aber das, was er mir gesagt hat, kann nicht sein. Und ich habe mich dann ehrlicherweise auch irgendwann erstmal im Badezimmer auf den Boden gesetzt, weil ich wollte nicht in den Spiegel gucken. Ich sah ja, ich habe mich so erschrocken, weil ja auch ein Teil des Gesichts gelähmt war. Habe so in die Ecke von der Duschwand geguckt und eigentlich habe ich da gesessen, um zu warten, dass ich irgendwann aus diesem Traum aufwache, dass es doch nur ein Traum ist, dass es ein ganz blöder, schlimmer, realer Traum ist, aber dass ich, wenn ich mich da hinsetze und warte, dass ich bestimmt gleich wach werde mit dem gewohnten Lied und alles normal ist.
Das heißt, dass, also die Zeit im Krankenhaus, die hast du gar nicht bewusst erlebt?
Die ersten OPs nicht. Ich war ja, hatte den Unfall ja in Südafrika, den Autounfall, und ich erinnere mich nicht an den Rücktransport, ich erinnere mich nicht an die erste Phase, da war ich auch körperlich irgendwann nicht mehr so stabil, an die ersten OPs. Das ist alles noch nicht da, weil bei dem Unfall ich so ein schweres Schädelhirntrauma erlitten habe, dass ich halt Schwellungen im Gehirn habe, und erst als die zurückgegangen sind, hat sich das Gehirn so langsam erholt, dass diese Zeitspanne immer länger wurde, dass ich doch angefangen habe, mir Dinge zu behalten. Aber Marc sagte, am Anfang war es so, ich habe eigentlich immer nur gefragt, was ist passiert, wo sind wir, warum bin ich im Krankenhaus, warum tut mein Gesicht so weh? Und wenn er mir alles erklärt hatte, hat es schon wieder von vorne angefangen. Und ja, meine Mama sagte immer, ich kann ganz froh sein, dass ich die erste Zeit nicht erinnere, weil es auch wohl eine extrem schmerzhafte Zeit war. Für meine Mama war es halt natürlich auch ganz schwer, mich so zu sehen. Vielleicht spielt auch so ein bisschen Selbstschutz vom Körper mit rein, dass er so denkt, okay, lassen wir die das mal überstehen, weil ich hatte danach ja noch einige Gesichts-OPs, weil ja viele Brüche einfach unabhängig voneinander operiert werden müssten und es war schon schmerzhaft. Also Gesichtsbrüche sind nicht lustig und ja, deswegen glaube ich, dass auch so ein gewisser Selbstschutz vom Körper mit reinspielt. Manche Leute haben das ja auch, dass die einen Unfall haben, die können halt nur den Unfall und die paar Minuten danach nicht erinnern. Ja, bin aber einfach im Vertrauen, dass mein Körper da das Beste für mich gemacht hat.
Ja, unser Körper und auch unsere Psyche, die sind so geschickt, ne? Und deswegen dissoziieren wir eben in ganz schlimmen Situationen, um das überhaupt nicht verarbeiten zu können, das ist es ja nicht, aber um das erstmal durchstehen zu können. Und jetzt ist es so, du hast die Zeit vergessen. Wie war das für dich? Weil wenn du etwas vergessen hast, für dich war es ja weg. Und dann kam aber wahrscheinlich Marc, das ist ja dein Mann, und hat dich wieder dran erinnert. Oder du hast gemerkt, so wie das vorher funktioniert hat, funktioniert es jetzt nicht, weil da liegen irgendwie 4 Jahre dazwischen, die mir fehlen. Ich stelle mir das als sehr beängstigend vor und ab einem gewissen Punkt auch sehr frustrierend.
Das erste Gefühl ist Überforderung, ehrlicherweise. Weil woran man sofort denkt, ist, was man alles über sein Leben vergessen hat. Und das ist ja schon viel. Aber man hat ja dann alles vergessen, also auch alles aus dem Leben von Freunden, Freundinnen, von der Welt, von der politischen Lage, in der man sich befindet. Und man wird halt wirklich in einer komplett anderen Realität wach. Und ich glaube, ich hatte so verschiedene Phasen. Ich war am Anfang so, ich bin immer so ein bisschen, mir hilft das, Sachen runterzuspielen. Kennst du die Menschen, die Sachen so kleinreden? Dann habe ich irgendwie gedacht, wie schlimm kann das schon sein? Dann setze ich mich halt einfach mal hier 3 Stunden mit dir hin, du erzählst mir alles und dann machen wir weiter, als wäre es nie passiert. Und das war auch so, glaube ich, so ein Wunsch, einfach weitermachen, als wäre es nie passiert, weil dann muss man es nicht so nah an sich ranlassen. Da muss man sich auch nicht so mit dem Verlust und allem, was man verloren hat, auseinandersetzen. Das funktioniert aber einfach nicht, weil man sich nicht vorstellen kann, also mag ja auch als mein Partner nicht, gar nichts zu wissen. Wir sind es vielleicht gewöhnt, dass wir jemandem eine Erinnerungsstütze geben müssen. Also wir waren mit einer Freundin vor 4 Jahren mal irgendwo. Du erzählst eine Geschichte, sie kommt nicht direkt drauf. Und je mehr du erzählst, dann macht es aber irgendwann bei ihr Klick. Und sie sagt so, ach ja, das war ja da oder das war ja hier. Oder sie weiß zumindest grobe Züge von der Reise beispielsweise, die er gemacht hat. Aber bei einer Amnesie oder Amnesie ist ja nur eine Form, Demenz ist ja etwas, was ältere Leute bekommen, da fehlt dir alles und es macht nie Klick im Kopf. Es macht nicht Klick und irgendwann kommt was wieder, sondern man muss wirklich alles lernen. Und deswegen war der erste Impuls so, ach, es gibt Schlimmeres, ich lerne das schnell, schreibe ich mir halt hier mal so 3 Spickzettel, dann kriege ich das hin. Dann habe ich aber auch zum einen gemerkt, es funktioniert so nicht. Es ist viel zu viel, es ist viel zu überfordernd und man spricht eh nur über das Offensichtliche, aber der Teufel liegt oft im Detail mit vielen Dingen. Und dann war es so, dass ich so dachte, oh, ich will vielleicht auch einfach gar nichts wissen, weil mit dem, was ich am Anfang schon wusste, war es einfach schon super schwierig für mich. Also Marc hat mir erzählt, deine Abschlussfeier in Oxford ist vorüber. Es war was, worauf ich mich unfassbar vorgefreut hatte, wo ich so dachte, für mich in ein paar Wochen sehe ich meine ganzen Kommilitonen wieder. Wir sind vom Forschungsjahr zurück. Wir kommen nochmal nach einem Jahr alle zusammen. Dadurch, dass wir auch auf der ganzen Welt verteilt studiert haben, wird es so eine Zusammenkunft nie wieder geben. Und dann wusste ich, es ist vorbei und ich habe es vergessen. Das Gleiche mit vielen anderen Dingen, die einen emotionalen Wert haben, vor allem zwischenmenschlichen Wert und nicht nachgeholt werden können. Und deswegen war dann die zweite Phase für mich eher, dass ich so dachte, ich will nicht wissen, was ich vergessen habe. Es tut einfach so weh und es war auch einfach sehr viel, weil Marc und Freunde ja auch die Zeit hatten, diese ganzen Dinge zu verarbeiten. Aber wenn ich jemanden getroffen habe, dann kam immer so auf einen Punkt diese Info, zum Beispiel bei einer Freundin, wo mir dann andere Freunde gesagt haben, ihre Mutter ist gestorben, jemand hat sich getrennt, jemand hat ein Kind bekommen. Und für die war das alles schon so verarbeitet, dass das eine Information war. Aber für mich war ja jede Information, die reinkam, mit einer unfassbaren Emotion aufgeladen. Und das war, der zweite Punkt war so wegrennen. Und ich glaube, dann war es einfach, sich zu fragen, wie kann ich mit dieser neuen Situation umgehen? Also ich glaube, auf einer Metaebene erleben wir das ja ganz oft, wenn wir vor einem Schicksalsschlag oder einer Herausforderung stehen, dass wir erstmal so Schutzstrategien fahren wollen, dass wir auch bereit sind, die Situation anzunehmen und dann wirklich zu schauen, wie kann ich damit umgehen in einem Rahmen, der mich weder überfordert, noch dass ich es komplett von mir wegdränge und verdränge, weil es war natürlich super wichtig, irgendwann in dieser Realität anzukommen. Es war für mich wie in so ein Spaceship zu steigen und jeden Tag 1 Zentimeter näher in Richtung diese Realität zu fliegen, in der alle lebten, nur ich nicht. Und zeitlich hat das wirklich, ja, 9, 10 Monate gedauert. Also auch die ersten 4 Monate habe ich mit niemandem geredet, wirklich außer Marc, ab und an mal meine Eltern, aber ich habe in meiner Wohnung unter meinem sicheren Stein gelebt und dachte einfach nur, wenn ich hier rauskomme, dann kommt wieder mein böses schwarzes Loch. So habe ich es am Anfang immer genannt. Und dann will ich einfach nur wieder mich unter meinem Stein verstecken. Deswegen muss man sich da die Zeit nehmen und einen Weg zu finden, mit der neuen Situation umzugehen.
Es ist einfach alles so krass. Am krassesten fand ich gerade die Beschreibung von der Oxford-Abschlussfeier, dass es etwas ist, wo du denkst, das findet jetzt bald statt. Ich freue mich total drauf und es ist schon längst passiert. Und diese Emotionen, dass auf einmal, also mit jeder Geschichte, die jemand an dich heranträgt, mit jedem Ereignis, was passiert ist, das jemand an dich heranträgt, sind so viele Emotionen verbunden. Und alles auf einmal, alles geballt, das stelle ich mir auch, das stelle ich mir einfach krass vor. Wow. Wie, oder anders, in all dem, und da haben wir ja auch viel privat darüber gesprochen, hast du ja ganz viele Arzttermine, ganz viele Schmerzen. Du hast mir mal erzählt, ich habe Tage, da fliege ich, und Tage, da crashe ich einfach, schlage ich auf den Boden auf. Also da liege ich einfach nur im Bett, weil es geht nicht, ich habe solche Schmerzen. Dir stehen auch noch Behandlungen bevor. Das heißt, in all dem ist ja auch so eine ganz knallharte medizinische Realität, die ja, du hast zwar gesagt, ja, ich habe in meiner Wohnung unter meinem Stein gelebt, und gleichzeitig lebst du halt von Krankenhaus zu Krankenhaus, von Arztpraxis zu Arztpraxis, und da hast ganz viele eben dieser medizinischen Termine, was ja sehr herausfordernd ist, und eben auch diese körperlichen, ich finde, Nachwehen ist viel zu mild ausgedrückt. Wie geht's dir damit?
Lange Zeit war das super schwierig für mich, weil ich in meinem Kopf die Vorstellung hatte, irgendwas ist alles gut, und alles ist gut hat für mich bedeutet, es ist wie vorher. Und ich glaube, das war ein ganz, ganz großes Problem, weil ich mich dann immer von einer Vorstellung abhängig gemacht hatte, die so nicht mehr eintreten wird. Also zum einen wird mein Gesicht nicht mehr aussehen wie vorher. Es ist nicht entstellt, und ich bin super dankbar über die ganzen Behandlungen, dass ich halt wieder sprechen kann, normal sprechen kann, dass man mir das nicht ansieht, wenn man mich nicht kennt. Aber es wird nicht aussehen wie vorher. Es hat sich ja auch im Laufe der Zeit rausgestellt, mein Kurzzeitgedächtnis erholt sich, mein Langzeitgedächtnis aber nicht, und keine Maßnahme hat angeschlagen. Das heißt, ich musste auch mit dem Zeitpunkt dann einfach lernen, ja, du wirst wieder neue Erinnerungen schaffen können, wofür ich super dankbar bin, und das Alte wird, alle Voraussicht nach, verloren bleiben. Und deswegen war ganz, ganz wichtig für mich, nicht zu sagen, dann ist alles gut. Das war ganz am Anfang mein Geburtstag, der ein halbes Jahr nach dem Unfall gewesen wäre, und dann war Weihnachten, sondern mich zu fragen, mit welchen anderen Wegen kann ich jetzt trotzdem meine Träume leben? Und mein Alltag sieht natürlich komplett anders aus. Also wir nehmen das auf in der Buch-VÖ-Woche, und mein erster Termin in der Buch-VÖ-Woche war ein MRT-Termin. Montagmorgen 8 Uhr MRT extra dahin gelegt, damit ich den Rest der Woche nicht so oft zum Arzt muss oder nicht mit Wartezeiten konfrontiert bin, wenn ich was anderes habe. Und das hat wirklich gebraucht, mir nicht mehr so hart gegenüber zu sein, dass es so ist, weil ich kannte mich ja auch von vorher und mein Leben und meinen Alltag, und da habe ich immer 5 Bälle gleichzeitig jongliert. Ich habe in Oxford studiert, ich habe ein Unternehmen geleitet, ich hatte irgendwie dann noch meine Beziehung und einen Verein. Also es waren ja immer 5 Bälle für mich in der Luft, und ich habe das immer hinbekommen, auch ohne dass es mir mental schlecht ging, weil ich halt Spaß an allem hatte. Und alle haben mich gefragt, wie kriegst du das hin, diese 5 Bälle zu jonglieren und dabei irgendwie noch, weiß ich nicht, ein Rad zu schlagen oder so. Also es war mir aber irgendwie immer möglich, weil die Begeisterung für meine Arbeit, für den Tierschutz, für die Tiere, für die Forschung da war und deswegen auch Energie. Und der schwierigste Schritt war wirklich zu sehen, ich habe zum einen nicht mehr die Zeit wie vorher und vor allem habe ich nicht mehr die Energie wie vorher. Und das war der große Schritt, wo ich halt lernen musste und durfte, nicht dagegen anzukämpfen, sondern das zu akzeptieren, nicht auf ein alles ist gut und ich will wieder 5 Bälle jonglieren können, hinzuarbeiten, weil da werde ich vielleicht nicht mehr hinkommen, sondern mich zu fragen, was priorisiere ich wirklich? Und wenn ich nur einen Ball in die Hand aktuell nehmen kann, welcher ist denn für mich am wichtigsten? Wo setze ich die Priorität? Und was mir da wirklich geholfen hat, ist das Konzept von Selbstmitgefühl. Ich weiß nicht, ob du die 3 Ebenen kennst, aber das erste ist wirklich freundlich mit sich selbst zu sein. Und dann habe ich mir immer jeden Morgen gesagt, mein innerer Anspruch war manchmal natürlich ein anderer und der wollte so, let's do it und zieh durch und krieg das hin. Du schaffst es doch und wenn du dich nur genügend anstrengst, geht das. Aber für alle, die chronisch krank, Schicksalsschlag, also irgendeine Beeinträchtigung haben, die merken auch, gegen gewisse körperliche Einschränkungen, da kann man sich so viel anstrengen, wie man will. Da hilft nicht Willensstärke. Eigentlich hilft da Freundlichkeit. Und deswegen war so die erste Ebene ganz, ganz wichtig, freundlich mit mir zu werden. Dann habe ich so in mir einen Dialog etabliert, dass ich immer gemerkt habe, wenn ich hart zu mir wurde, dass ich so getan habe, als würde ich mit meiner besten Freundin easy reden. Dann habe ich das wirklich so gemacht und habe so gesagt, ich will jetzt aber nicht, dass mein Kopf schon wieder wehtut und ich will nicht wieder den halben Tag verschlafen, weil ich so starke Schmerzen habe. Dann habe ich es wirklich ausgesprochen und habe ich gesagt, was würde sie mir jetzt sagen? Was würde sie mir mit ihrer Empathie und Freundschaft jetzt entgegenbringen? Und dann auch sagen, ich verstehe das voll. Ich verstehe, dass du das nicht willst und es ist für deinen Körper jetzt wichtig. Es ist das Beste und die oberste Priorität sollte deine Gesundheit haben. Und so habe ich dann auch gelernt, das anzunehmen. Und wenn man lernt, das anzunehmen, dann lernt man auch damit zu leben. Dann lernt man auch, sich von diesen Dingen nicht immer den Boden unter den Füßen wegziehen zu lassen, sondern man plant es sogar zeitlich so ein bisschen mit ein, dass ich jetzt auch in der VÖ-Woche jeden Tag 90 Schlafminuten drin habe, weil ich halt einfach weiß, wenn ich mir nicht diese Pause gönne, wo mein System komplett runterfahren kann, dann kollabiert das irgendwann und dann kann ich ab Mittwoch alle Termine absagen, weil es vollkommen zusammenbricht. Und deswegen finde ich Freundlichkeit wichtig, sich selbst eine gute Freundin zu sein. Das Zweite, was mir geholfen hat, und deswegen war unsere Verbindung auch für mich so wichtig, ist zu sehen, man ist nie alleine auf seinem Weg. Vielleicht hat nicht jeder Amnesie, nicht jeder diesen Unfall, aber ganz viele Menschen haben ihre eigenen Wege und ihre eigenen Päckchen und man kann sich auf einer emotionalen Ebene total gut verstehen. Und dann fühlt man sich nicht mehr wie das Opfer, was alleine in einem Boot sitzt und alle anderen sind auf dem Partyboot und man selbst ist irgendwie auf dem Boot, wo das Leben stoppt, sondern man unterhält sich mit Menschen, man verbindet sich mit Menschen und dann sitzen auf einmal viele andere mit einem Boot und es entsteht so ein Gefühl von Schicksalsschläge sind Teil des Lebens. Ich nehme ihn an, ich gehe weiter. Und ich bin dankbar für die Verbundenheit, die ich habe, also in Verbindung zu gehen. Und das Dritte war zu lernen, Emotionen wirklich zu lesen, zu verstehen und auch zuzulassen. Und das war für mich Trauer tatsächlich. Also ich kann eigentlich alle Emotionen sehr, sehr gut zulassen. Ich kann wütend sein, das bringt mich immer in meine Klarheit vor allen Dingen, also Wut ist immer meine Klarheitsemotion, deswegen mag ich die auch gerne, wenn ich also merke, oh, jetzt werde ich wütend, dann weiß ich, jetzt ist so ein Fax der Klarheit, was in mich reingezoomt wird und dann kann ich es lesen. Das Gleiche ist bei Freude, Liebe und Begeisterung, das sind alles keine Emotionen, mit denen ich ein Thema hatte, aber Trauer, mir wirklich zu erlauben, richtig tief zu weinen und traurig zu sein, das war schwierig für mich und das war auch eigentlich mit einer der größten Prozesse. Was aber sehr fies war, dass ich nach all den Gesichts-OPs nie weinen durfte.
Ja, weil, mein Gott.
Also, weil ich wurde durch die Augen operiert, durch die Nase, durch den Mund, dann hatte ich Schläuche liegen und dann darfst du nicht lachen und du darfst nicht weinen. Und eigentlich vegetierst du da nur, aber ich habe halt Wochen und Monate später festgestellt, wie groß diese Trauer in mir ist. Und zu lernen, Trauer zuzulassen, war super wichtig, weil vielleicht malt man dann mal eine Zeit lang länger mit Trauer. Ich habe das dann irgendwann wie ein Bild mit Farben gesehen. Das kann ich auch Leuten empfehlen, wirklich mal so ein Bild zu holen und so zu fühlen, welche Emotion ist gerade da. Jeder Emotion eine Farbe geben und dann das Bild einfach mal malen, es rauslassen. Weil mir ist es auch super schwierig gefallen, zu weinen, weil auf der einen Seite wollte ich diesen ganzen Verlust betrauern, aber es war auch so surreal für mich, dass ich es manchmal nicht greifen konnte und so zu malen oder zu schreiben hat mir dann sehr geholfen und deswegen war auch die dritte Ebene, Emotionen lernen zu verstehen, zuzulassen und dann auch zu lernen, wie kann ich das, was ich verloren habe, für mich transformieren, wie kann ich es bewahren, ohne dass ich es schön rede, sondern dass ich sage, auch bis heute, ich bin echt traurig darüber, dass ja, ich meine Abschlussfeier nie nachholen kann. Ich bin richtig traurig darüber, dass mir die letzten 2 Jahre vor dem Tod meiner Oma mit ihr fehlen, weil sie ist kurz nach dem Unfall gestorben und ich darf darüber traurig sein. Ich habe dann auch manchmal meine Momente, wo ich noch weine. Und dann merke ich aber auch, ich kann das so integrieren, ich kann so damit arbeiten und habe auch so meine Wege gefunden, damit umzugehen, dass ich jetzt manche Leute von meinem Studium besuchen fahren werde, dann halt bei denen. Die Absolventenkappe habe ich mir zum Glück gekauft, das heißt, ich werde mit Absolventenkappe dahin fliegen. Und dass ich zum Beispiel, ich bin halt einfach sehr spirituell, glaube ich kann mich mit der Energie von Menschen immer verbinden und ein Buch über meine Oma auch geschrieben habe und mich da einfach immer verbinde, vor allem wenn ich die Geschichten lese, die sie mir erzählt hat, die ich ja in dieses Buch geschrieben habe. Und das war eins der wichtigsten psychologischen Tools, Selbstmitgefühl, freundlich mit sich sein, Emotionen zu lassen und die Verbundenheit mit anderen gehen, die dich auf einer emotionalen Ebene verstehen kann.
Und du hast es gerade schon gesagt, du hast jetzt ein Buch rausgebracht, gerade frisch neu. Der Titel lautet Ich erinnere mich für dich. Ich durfte es schon vorher lesen. Du warst so lieb und hast mir das PDF, also schon die Fahne geschickt gehabt. Und all das und noch viel mehr, was du hier erzählst, darum geht es in dem Buch. Magst du uns noch ein bisschen mehr erzählen zum Buch? Und auch, wie der Schreibprozess für dich war. War das so eine Art Self-Therapy? War das ein bisschen auch, ich hole mir meine Erinnerung zurück? War das Schreiben ein Teil deiner Heilungsreise?
Total. Also das Schreiben war mit einer der wichtigsten Dinge, um wieder Selbstvertrauen aufzubauen und mich selbstwirksam zu fühlen. Also ich habe ja letztes Jahr super viele Bücher geschrieben, vor allem für mich, weil nach dem Unfall waren ganz viele meiner kognitiven Fähigkeiten eingeschränkt. Ich hatte keine Reaktionsfähigkeit mehr. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, man hat mir einen Ball zugeworfen und wenn der Ball hinter mir war, dann hat mein Körper reagiert. Also der Reizreaktion von Kopf zu Körper war extrem verlangsamt, deswegen ich kein Auto mehr fahren durfte eine Zeit lang. Das Gleiche war, was Aufmerksamkeit und Konzentration anging. Ich bin super schnell einfach irgendwann erschöpft, ermüdet, eingeschlafen. Ich konnte nicht mehr lesen. Bei Sudoku habe ich immer die Kinderhefte am Anfang machen müssen, weil das für mich so schwierig war, Dinge wieder zusammenzusetzen. Und das war auch einfach schwierig, mich so zu sehen, um ehrlich zu sein. Also ich habe dann wirklich auch mich manchmal gefragt, was kann ich eigentlich noch? Also ich kann kein schweres Kindersudoku mehr lösen. Ich kann keine Seite lesen in einem Buch, ohne danach einschlafen zu wollen. Ich kann kein Auto mehr fahren. Ich kann nichts in meinem eigenen Leben regeln, weil ich gerade überhaupt nicht weiß, wo ich stehe. Ich habe dann wirklich, das war so im Mai, da hat Marc dann wieder angefangen zu arbeiten. Ich habe hier einen Tag gesessen, ich habe so geweint, ich habe so gedacht, ich kann gar nichts mehr. Ich kann einfach gar nichts mehr. Es war so richtig tief und down und war so, ich weiß auch gar nicht, was ich machen soll, weil ich einfach nichts hinkriege. Und das war der Moment, wo ich einfach angefangen habe, auch all das so für mich aufzuschreiben und weiterzumachen. Und diese ganzen Geschichten waren für mich dann irgendwas, was noch ging. Weil die Kreativität, die hat irgendwie noch funktioniert. So das Rauslassen, das Schreiben. Dann habe ich hier gesessen und getippt und getippt und getippt. Ich so, mein Gott, ich kann noch irgendwas. Irgendwas kann ich noch. Und deswegen habe ich ja neben Ich erinnere mich für dich so viel auch geschrieben, weil es so heilsam war, weil es ein Raum war, meine Emotionen zu leben. Und das Buch wäre auch so eine Bibel geworden, wäre alles reingekommen. Das Schwierige daraus, ein Buch zu machen, war eher zu entscheiden, wie mache ich aus all den Manuskripten und Teilen, die ich geschrieben habe, wirklich eine Heldengeschichte, die Menschen auf sich übertragen können und die ihnen Mut und Hoffnung schenkt und ihnen zeigt, egal was dir im Leben passiert, du entscheidest, wie du damit umgehst und es wird Wege zurück zu deinen Träumen geben, auch wenn die Wege anders sind. Und das war dann ein ganz, ganz toller Prozess, der mir auch so ein bisschen Sinn gegeben hat. Das Schreiben war für mich Selbstwirksamkeit. Ich kann noch was, bis ich dann auch wieder erwachsen so Doku machen konnte und irgendwann wieder lesen konnte. Und ich habe im September oder so meinen Führerschein wieder bekommen. Also es ging ja dann auch alles in die richtige Richtung. Aber die Entscheidung, da draußen ein Buch zu machen, das war auch so für mich eine Sinnentscheidung, weil ich so dachte, wenn dieser sinnlose Unfall, weil es besteht kein Sinn dahinter, dass jemand viel zu schnell fährt, dir mit überhöhter Geschwindigkeit in ein stehendes Auto fährt, in diesem Vorgang selbst, ich konnte keinen Sinn finden. Aber wenn ich mich gefragt habe, wenn diese Geschichte, die ich habe, anderen Menschen zeigt, egal was in deinem Leben passiert ist, egal wo du stehst, egal wie sehr du dich vergessen hast, egal ob durch einen Unfall oder durch gesellschaftliche Ansprüche oder weil du viel zu lange nicht deinen Weg gegangen bist, kann sich immer an dich und deine Träume erinnern und es gibt einen Weg zurück, wenn du bereit bist, ihn zu gehen. Und dann war ich so, das ist eine schöne Message, da sammle ich jetzt mal alle Teile zusammen und so ist dieses Buch entstanden. Und ein ganz anderer wichtiger Teil war auch die Interviews, die ich mit Marc geführt habe. Es ist aus zwei Perspektiven geschrieben, aber ich habe beide geschrieben. Ich wollte dann auch nichts von meiner Selbstwirksamkeit abgeben. Nein, ich möchte das bitte alles selbst machen, wie so ein kleines Kind, wo die Eltern so ein Förmchen machen wollen. Das Kind einfach nur so, nein, sag ich nur.
In all der Liebe für dich. Okay.
Meine Perspektive. Aber es war total cool, weil wir haben das natürlich auch total unterschiedlich erlebt. Mhm. Für mich war ja ganz schlimm, dieser Morgen, als ich hier zu Hause wach wurde, das erste Mal realisiert habe, was mir passiert ist und den Vortag auch behalten konnte. Während es für Marc der Moment der absoluten Erleichterung war, weil er so dachte, endlich bin ich aus dieser Zeitschleife raus von was ist passiert, wo sind wir, warum tut mein Gesicht so weh, was kann ich jetzt noch tun, wann geht's zurück zu den Affen. Er hat auch diesen Tag hier zu Hause mit mir, dass ich morgens aufstehe, mehrfach erlebt. Und als er dann gemerkt hat, irgendwann am nächsten Morgen, ich bin aufgewacht und ich habe es nicht mehr gefragt, war natürlich für ihn voll die Erleichterung, weil er sagte, du hast so Fortschritte mit deinem Kurzzeitgedächtnis gemacht und da war auf einmal wieder eine Zukunft, an die wir denken konnten. Während ich natürlich erstmal gedacht habe, was ist passiert und über diese Gespräche auch rauszufinden, wie diese Zeit davor für ihn war. Er musste über meine OPs entscheiden, er musste meine Rücktransporte organisieren. Er musste alles alleine tragen. Das hat auch sehr viel Verständnis reingebracht, wie der Unfall uns als Menschen verändert hat, weil Marc war schon nach dem Unfall sehr ängstlich mit allem, was ich war, weil ich auch zum Beispiel mal spazieren gehen wollte, ich vergessen hatte, dass ich Amnesie hatte und dann war ich irgendwie weg und habe mich verlaufen und wusste halt nicht mehr, wo ich war und hatte mein Handy aber auch natürlich nicht mit und ich kannte das gar nicht. So, warum hat der immer so viel Angst um mich? Warum, wenn ich das Haus verlasse, sagt er, hast du dein Handy? Hast du deine Schuhe? Wo willst du hingehen? Das war so für mich so, warum sind da so viele Fragen? Das kann ich gerade gar nicht nachvollziehen. Ich fühle mich davon auch fast eingeengt. Und für ihn war es natürlich auch super wichtig zu verstehen, womit kann er mir wirklich Sicherheit geben? Und deswegen auch das für Paare, wenn ihr einen Schicksalsschlag gemeinsam erlebt, bereitet doch mal wirklich ein Interview vor für euren Partner und hört nur zu. Also stellt mal alle Fragen, wie hat sich das für dich angefühlt, wie war das für dich, was hat dich belastet, woran merkst du, dass es dich heute noch belastet, welche Situationen machen dir heute Angst, die dir vorher keine Angst gemacht haben. Und dann gewinnt man auch wahnsinnig gut eine Perspektive für den anderen, weil das hilft auch sehr, um dann gemeinsam durch so eine Zeit durchgehen zu können.
Da ist so viel dabei. Ich kann jeder nur dieses Buch empfehlen. Wirklich Herzensempfehlung. Und wer hier Michi zuhört, der wird wahrscheinlich jetzt schon das Buch bestellen. Und du hast es gerade so im Nebensatz auch erwähnt. Marc musste auch ganz viele Entscheidungen treffen und wichtige Entscheidungen, ne? Also so, hey, wenn wir müssen jetzt operieren, es wäre besser, aber wenn wir jetzt operieren, dann könnte es sein, dass sie ihr Augenlicht verliert und also solche Entscheidungen. Und das Gute war, dass ihr schon über gewisse Sachen vorher mal gesprochen habt. Und was ich auch ganz toll finde, ist, dass ihr zu so Sachen jetzt auch unbewusst anregt und da sind zum Beispiel mein Partner und ich auch bei, eine Patientenverfügung aufzusetzen. Solche Sachen, wo man immer denkt, ja, mache ich später mal. Später kann jederzeit sein. Und wenn man sowas hat, ist es einfach eine unheimliche Entlastung für die Person, die gerade diese Entscheidungen treffen muss.
Naja, und was viele auch gar nicht wissen, wenn man nicht verheiratet ist, dann darf der Partner auch oft gar nicht entscheiden. Also selbst wenn man verheiratet ist, darf der Partner ohne solche Dokumente nur bis zu einem gewissen Grad entscheiden. Und das war für uns super, super wichtig, weil Marc, wie du sagtest, er musste einfach entscheiden. Ich war nach dem Rücktransport nach Deutschland halt nicht mehr so stabil. Ich habe gefiebert. Mein Körper war einfach, der hat einfach nachgegeben. Ich konnte ja auch nichts essen. Also dadurch, dass der Kiefer gebrochen war, ich war einfach geschwächt. Ich hatte Fieber, ich konnte nicht mehr aufstehen. Und dann war aber so, okay, die Brüche sinken aber einfach ab und wir müssen jetzt entscheiden, entweder das Auge sinkt ab und wir verlieren ein oder beide Augenlichter oder wir operieren. Sie ist jung, wir schätzen das schon so ein, dass sie das schafft, aber sie müssen das halt entscheiden. Und Marc wusste einfach, ich mag meinen Körper, ich finde meinen Körper, aber ich weiß ja, mit starken Körper, da vertraue ich auch immer drauf. Ich glaube auch, dass ich das nur so gut weggesteckt habe. Also ich glaube, dass mein Körper trotzdem alles gegeben hat, dass ich so da rausgegangen bin. Mhm. Und ich sage immer so zu Marc, ich habe einen starken Körper, ich vertraue meinem Körper und ich weiß, dass ich lieber ein kleines Risiko eingehe, um langfristige Schäden beispielsweise zu vermeiden, was aber natürlich nicht jeder machen würde. Und deswegen hat er dann auch gesagt, okay, dann operieren wir, weil er hat sich gefragt, wenn Michi jetzt in der Situation wäre und selbst entscheiden könnte, was würde sie sagen? Und wichtig ist, dass man diese Gespräche aber vorher geführt hat, damit das Gegenüber das weiß und dass man dann aber auch rechtlich alles so aufsetzt, Patientenverfügungen, Vollmachten, sich auch mit Testament und Co. auseinandersetzt. Also was möchte ich denn haben im Worst Case und wenn mein Leben unerwartet endet, was soll danach sein und passieren? Weil man ist natürlich auch nicht immer einverstanden vielleicht mit den rechtlichen Vorgaben oder hat eigene Gedanken. Zum Beispiel haben wir jetzt ein Haus in Südafrika gekauft und ich habe dann auch gesagt, ich habe keine Kinder. Wir haben keine Kinder und ich möchte halt einfach, dass dieses Haus dann der Auffangstation vor Ort, die wir gerade aufbauen, überschrieben wird, damit die das verkaufen können und halt wieder Gelder haben, um Tiere zu retten. Und da kann sich halt jeder individuell fragen, wenn ich sterbe, was soll mit meinem Vermögen, mit meinem Nachlass passieren? Wenn ich einen Unfall habe, wer soll für mich entscheiden? Wie sollen die Personen für mich entscheiden? Und das alles aufsetzen, auch mit Kindern übrigens. Wenn mir was passiert, wo sollen meine Kinder hingehen? Dass die Kinder zusammenbleiben. Das sind alles Dinge, die in unserem Kopf selbstverständlich sind. Aber es braucht eine rechtliche Grundlage. Und deswegen, alle meine Freunde werden jedes Mal jetzt irgendwie so genervt mit, hast du deine Patientenverfügung? Alle Freunde, die Kinder haben, hast du dich darum gekümmert, wenn was passiert, wo deine Kinder sind, dass die Kinder zusammenbleiben? Weil, ja, es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres in so Situationen, als dann noch handlungsunfähig zu sein als Hinterbliebener. Entweder im rechtlichen Sinne oder auch im Sinne von, ich weiß einfach nicht, was ich hier entscheiden soll. Und deswegen mach das. Bitte App auf, To-Do-Liste aufschreiben, machen.
Absolut, absolut. Wir sind da auch, ja. Und es ist gar nicht so ein Aufwand, ne? Also geht zum Notar, macht es rechtens. Und ja. Wir meinen immer, ja, wie du es gerade so schön gesagt hast, für uns ist das selbstverständlich, aber wenn es dann soweit kommt und es ist nicht aufgeschrieben und es steht nicht irgendwo und es ist abgesegnet, dann rennt man da vor geschlossene Türen. Und dann hat man gar keinen Einfluss darauf, was passiert. Und du hast es gerade schon gesagt, Auffangstation, zurück zu den Affen. Für die, die dich nicht kennen, möchte ich noch mal kurz sagen, du bist meine Favorite Tierschützerin, weil, und ich erinnere mich sehr, sehr gut an das Gespräch, was wir hatten, einmal über Instagram und einmal bei Karin Puschig auf der Buchpremiere, weil du immer das ganze System mit einbeziehst. Ne? Primaten, also Affen sind ja dein Spezialgebiet. Und wenn es zum Beispiel ums Wildern geht oder ums, weiß ich nicht, nicht artgerechte Haltung oder ja, Dinge, die ganz schlimm für die Tiere sind, sagst du auch ganz oft, hey, es muss auch geguckt werden, in was für einem System leben die. Und wenn wir uns angucken, dass andere Menschen einfach allein durch ihre Herkunft benachteiligt sind und da große Armut herrscht oder wenig Zugang zu Bildung zum Beispiel und das Einzige, um die Familie zu ernähren, ist, hey, ich wildere jetzt. Da muss man das auch in dem größeren Kontext sehen, das nicht gutheißen. Man muss sich darum kümmern, aber man löst das Problem nicht allein nur dadurch, dass man die Tiere schützt, sondern man muss auch die Menschen schützen und andere Möglichkeiten bieten. Und deswegen, du siehst immer das große Ganze, du bist da nicht in der rosa Bubble, finde ich das, deine Arbeit so, so toll. Du engagierst dich wirklich mit Leib und Seele. Und das war ja eigentlich auch der Grund, warum du nach Südafrika gefahren bist, als der Unfall dann auch dort stattgefunden hat. Ihr habt euch etwas ein Grundstück angeguckt für eine Auffangstation. So, und dann kam der Unfall. Wie sieht's aus jetzt? Kann der Traum weitergelebt werden? Passiert da was? Wie ist dieses Feuer? Also ich weiß, dieses Feuer der Leidenschaft ist nach wie vor in dir. Hast du da einen Ausblick für uns?
Also, ich glaube, ohne die Affen wäre ich heute nicht hier. Weil, kennst du dieses Zitat von Viktor Frankl, wer ein starkes Warum hat, trägt jedes Wie. Und immer, wenn ich irgendwie gedacht habe, aufzugeben, dann habe ich so daran gedacht, stell dir mal vor, du bist 90 und hast dann mit 30 durch diesen Unfall deinen Traum aufgegeben. Wie traurig wärst du mit 90? Und dann war ich so, es ist mir egal, wie lange das dauert, zurück zu den Tieren zu kommen. Es kann jetzt auch 3, 4, 5 Jahre dauern. Aber dann habe ich ja immer noch 55 Jahre und ich will ja eigentlich 103 werden. Und deswegen muss ich sagen, diesen Sinn, den man auch in seiner eigenen Existenz sieht oder Purpose oder einen Traum, den man hat. Ich finde, Träume haben eine ganz, ganz große Macht und Kraft, uns durch schwere Zeiten zu tragen. Das müssen auch nicht immer große Träume sein. Das kann alles sein. Ich finde, auch aus kleinen Träumen entstehen große Träume. Man erfüllt sich so einen ersten kleinen Traum, wie ich mit 18. Ich will was mit Affen machen. Ich will nach Südafrika und dann, oh, ich will nicht nur einmal nach Südafrika. Ich will mehrmals. Ich will Tierschutz machen. Ich will Primatologie studieren. Deswegen, ja, gilt mein größter Dank neben meinem Mann eben auch einfach den Tieren, weil die Tiere für mich einfach ein Grund waren, zurückzugehen und so ein Ziel, auf das ich zugehe. Und im Rahmen der Auffangstation, es ist so, dass wir ja wieder alle Gespräche aufgenommen haben. Also es wird kommen. Wann ist eine sehr gute Frage? Südafrikanische Behörden sind genauso langsam wie deutsche. Wir haben halt jetzt unsere Tierliste genehmigt bekommen. Das bedeutet, wir wissen jetzt, welche Arten wir genau retten und rehabilitieren dürfen. Das sind Primaten, kleinere Wildkatzen, Stachelschweine, Erdmännchen, so viel, was im südlichen Afrika halt entweder in Autounfälle oder den illegalen Handel verwickelt ist. Und jetzt warten wir eben. Und das Grundstück, was wir uns vor dem Unfall angeschaut haben, das ist unter anderem auch mit eingereicht. Die Behörde hat halt jetzt 3 Auswahlgrundstücke, die sie sich mal selbst anschauen darf. Und dann werden die uns auch ihren Favoriten mitteilen und dann werden wir das übernehmen und dann wird der Aufbau starten. Aber auch hier, und das ist mir so wichtig, einfach auch auf einer Metaebene, damit Leute verstehen, warum das so wichtig ist. Auch hier, das wird ein ganzheitlicher Ansatz sein. Wir werden mit den Menschen vor Ort zusammenarbeiten, wir werden mit dem Township vor Ort zusammenarbeiten. Ich werde nicht die Leiterin des Projektes sein, sondern jemand vor Ort, weil es ist sonst so ein bisschen wie im Coaching. Wir haben so ein Symptom vielleicht. Das ist, dass immer wieder Affen gegessen werden oder in medizinischen Ritualen genutzt werden oder als Haustiere verkauft werden. Aber wenn wir immer nur versuchen, das Symptom zu behandeln, dann kommen wir nie aus dem Muster raus. Und es ist so wichtig, das Muster zu betrachten, zu sehen, okay, das Tier ist an dem Teil der Kette, ist damit und damit verbunden und die ganze Kette zu sehen und auch zu verstehen, welche Probleme hängen da noch dran. Und Tierschutz, Artenschutz, Umweltschutz hängt ganz eng immer mit Feminismus zusammen. Also die Länder, wo Frauen benachteiligt sind, gerade im afrikanischen Raum, das ist sind Länder, wo Frauen dann für die Beschaffung von Nahrung, Wasser zuständig sind, dadurch sich eher ein Risiko begeben, aber auch teilweise eher Krankheiten bekommen bei der Wilderei von Übertragung, Kinder zurückbleiben. Also man kann das auch, wenn man wirklich was verändern will, nie alleine betrachten, weil dann ist man immer nur am Ende vom Strom damit beschäftigt, das Symptom zu behandeln. Man muss halt unten arbeiten und die Quelle halt hochgehen und auch schauen, dass man für alle Beteiligten gute Lösungen findet. Weil sonst macht man manchmal was Tolles für die Tiere, aber sorgt halt für eine ganz große Benachteiligung für die Menschen. Und dann ist es auch langfristig nicht akzeptiert, sondern dann ist es meistens so, dass Tierschützer irgendwie gegen die Locals arbeiten, Zäune bauen müssen oder das vielleicht sogar auch ignorieren oder bagatellisieren, weil sie sich dann hier reinversetzen. Und deswegen ist A und O, um was zu verändern, ist es ganzheitlich zu betrachten, das System zu sehen. Und das haben wir jetzt auch angefangen, dass wir mit dem Township arbeiten, weil sad news, meine Brüche sind noch nicht stabil genug, um wieder mit Affen zu arbeiten. Ich habe ja erst die Platten rausbekommen, das letzte MRT war auch noch nicht so gut. Das heißt, die Tier-Fern-Beziehung, die geht noch ein bisschen weiter, aber ich habe dafür noch mehr Zeit mit den Menschen vor Ort verbringen können, viel, viel mehr noch lernen können, was wir alles an unser Projekt integrieren können. Wenn ich jetzt das schaffe, werde ich zum Beispiel im November einen Reptilienkurs machen, da werde ich halt lernen, wie man Anti-Venom auch herstellt, dass wir auch so ein kleines Labor in unserer Auffangstation haben, wenn Schlangenbisse vor Ort sind, dass wir Menschen helfen können. Wir haben jetzt ein Recycling-Projekt gestartet in Townships, dass der Müll recycelt wird, die Kinder können uns das bringen, dann bekommen die dafür wie Token oder wie Gutscheine und können davon essen, Hygieneartikel, Kleidung, Schulsachen bekommen, dass die Townships auch wieder sauberer werden und aus dem Plastik bauen wir dann die Bausteine für die Auffangstation. Und habe irgendwie so gelernt, für mich ist eigentlich das Schönste, Teil der Veränderung zu sein und dann fühle ich mich auch wirksam. Am allerliebsten bin ich mit den Tieren, aber solange ich dieses Gefühl habe von, ich mache die Welt zu einem besseren Ort, bin ich schon in mir immer sehr froh und zufrieden und habe so eine Begeisterung und die Energie kommt einfach wieder. Und ich glaube auch da, wenn man vielleicht gerade dem Traum nicht so nachgehen kann, wie man sich das wünscht, sich so fragen, was steckt dahinter und wie kann ich dieses Gefühl auf eine andere Art und Weise bekommen? Und dann habe ich so gemerkt, okay, der Teil geht nicht, aber ganz, ganz viel, was daran angeschlossen ist, kann ich jetzt machen, kann ich jetzt auch lernen. Also es ist natürlich auch für mich eine Zeit, wo ich vieles lernen kann, viele Perspektiven einnehme und ich glaube, das war auch einfach immer eine Stärke von mir, dass wenn ich gemerkt habe, okay, so wie ich es jetzt gerade nicht will, geht es nicht, dass ich mich einfach gefragt habe, wie kann ich meinem Traum denn dennoch näher kommen? Und ja, deswegen, ich glaube, das Wichtigste ist, ein bisschen lösungsorientiert im Kopf zu bleiben und weg von dem Problem und der Realität, die gerade nicht eintreten will oder von der ich einfach nicht weiß, wann das MRT kommt, was mir sagt, it's all good, wenn dir ein Pavian ins Gesicht springt, wird es nicht wieder einbrechen. Ja, und ich will nicht länger auf diesen Tag warten und sagen, dann bin ich glücklich, sondern ich will dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit und ich bewege was jetzt schon haben und deswegen bewege ich dann einfach an anderen Stellen und fange an anderen Bereichen anzubauen.
Und das finde ich auch, ich hätte jetzt mehrfach auch in meiner Geschichte und jetzt auch, als ich dir zugehört habe, mehrfach schon das Gefühl, dass so etwas von, es geht nicht. Na, und wenn mir früher Leute gesagt haben, ich bin eigentlich kein Fan, ja, es hat alles passiert für einen Grund, aus einem Grund, ne, dann denke ich immer oft, ja, boah, ist auch ein bisschen einfach gesagt, ne, wenn Leute sich schwer alles passiert aus dem Grund, I don't know. Aber was passiert ist, was tatsächlich passieren kann, ist, dass es größer wird oder tiefer wird. Zum Beispiel, dass du jetzt diesen ganzen mit dem Recycling, ja, also so einen ganz neuen Kreislauf entdeckst, der vielleicht vorher gar nicht so auf deinem Schirm gewesen wäre, den vielleicht ihr nach außen gegeben hättet, weil ne, ihr euch auf ein anderes Thema priorisiert hättet, oder dass du jetzt noch den Reptilienkurs machst. Also irgendwie wird es dann doch größer und anders und was anderes darf hinzukommen. Und das finde ich so, das ist schön. Und für alle da draußen, die gerade echt in so einer Situation sind und ich will gar keine Plattitüden um mich hauen. Also man hört es ja bei Michi, die weiß, wie das ist, wenn auf einmal alles anders ist, als man sich das vorgestellt hat. Und ich durfte das im letzten halben Jahr auch oder musste das auch erfahren. Und wir sitzen hier jetzt und ich kann euch sagen, da wartet was dahinter. Gib nicht auf. Es ist einfach so eine ungeschriebene Regel des Lebens, dass nach allem, wenn man sich fragt, diese Zeit kann sehr lang sein, warum ich? Warum ich? Wenn uns der reine Überlebenswille weitermachen lässt, dahinter wartet was. Und wir, das ist schwer, das so auf sich zukommen zu lassen, wenn wir nicht wissen, was das ist, in welcher Form das kommt, ja, wie das aussieht, aber da wartet was. Und gib nicht vorher auf. Gib nicht vorher auf. Gib dich nicht vorher auf. Und der zweite Gedanke, den ich hatte bei diesem Gespräch, Michi, ist immer wieder, Gott sei Dank hat diese schlaue Frau ihr Gedächtnis zurückbekommen. Ja, weil, also du hast so viele wirklich schlaue, herzenswärmende und super smarte Dinge zu sagen und zu teilen mit der Welt, und die sind in deinem Buch, und ich bin einfach dankbar dafür, dass es Menschen wie dich gibt für die Welt, auch für mich ganz persönlich. Und ich erinnere mich für dich. Wer mehr erfahren möchte, das Buch gibt's überall im Handel.
Im besten Fall steht es noch irgendwo im Buchladen. Dann freut sich der Buchhändler vor Ort, wenn du vorbeikommst. Und ich habe auch einfach, ich habe mich auch mal gefragt, naja, ich kann natürlich auch sagen, Dinge passieren gegen mich, aber dann habe ich mich halt auch wirklich immer gefragt, na, was bringt mir die Geschichte denn? Und ich weiß nicht, ob es im Endeffekt stimmt, ob alles für oder alles gegen mich passiert, aber ich dachte, das Leben lebt sich für mich schöner und offener, wenn ich mir die Geschichte erzähle, dass es für mich ist. Also manchmal ist es dann auch einfach nur eine Entscheidung, welche Geschichte will ich mir erzählen? Ist die wahr? Keine Ahnung. Weißt du, ob die, dass es gegen dich ist, wahr ist? Da bin ich dann auch einfach sehr pragmatisch und denke mir, tu doch bitte das, was dir gut tut. Erzähl dir die Geschichten, die dich stärken. Sammle Erkenntnisse, und wenn nur du dran glaubst, ist es doch auch total wichtig. Ich hatte letztens auch mal so den Gedanken, ich meditiere auch immer, und dann verbinde ich mich auch mit meiner Oma, ich verbinde mich mit Jane Goodall, was so eine ganz schlaue Primatenforscherin eben auch war, ein großes Vorbild von mir. Und dann habe ich gedacht so, was ist eigentlich, wenn ich ein paar Dinge vergessen musste, um so ein paar Informationen aus der Zukunft zu bekommen? Dann dachte ich, das ist aber ein Gedanke, der mir gefällt. Dann hätte auch das Vergessen einen Sinn. Und weiß ich, ob das so ist? Weiß ich, ob sich das Universum genau das dabei gedacht hat? Nein, aber ist es ein Gedanke, der mir irgendwie hilft, weiterzumachen, der mir hilft, das Ganze zu integrieren? Eine Perspektive auch einfach, von der aus ich wieder besser nach vorne blicken kann? Ja, und ich glaube, im Endeffekt ist das Leben die Geschichte, die wir uns einfach erzählen. Und ich möchte halt einfach in der Geschichte, die ich mir erzähle, selbstwirksam sein, ich will für meine Werte einstehen, und wenn mein ganzes Leben ein Buch wäre, dann will ich halt einfach in diesem Buch ein Mensch gewesen sein, ein Charakter, der sich selbst und seinen Werten treu geblieben ist, egal ob die Geschichte hoch und runter geht, und das ist dann, glaube ich, auch so mein Anspruch, und deswegen, ich sage gar nicht, dass das alles wahr ist, ich sage aber, dass es mir sehr hilft, das Glück im Leben nicht zu verlieren, auch wenn Tage ganz dunkel sein können, Hoffnung nicht zu verlieren, auch wenn es manchmal hoffnungslos scheint, und vor allem den Glauben an sich selbst nicht und an die Träume. Und ich finde, so meine Erfahrungswerte zeigen auch, die Einstellung ist ganz gut, weil ich komme ja auch zu vielen Träumen zurück. Wir haben jetzt das Haus in Südafrika übernommen, wo wir zusammen surfen lernen werden, wo du mich besuchen kommen kannst. Und ja, sieh das Leben einfach als eine Geschichte, in der du vielleicht nicht alles bestimmen kannst, was passiert, aber in der du mit diesen Tools trotzdem einen Teil immer selbst schreiben kannst. So als würdest du sagen, okay, das ist das nächste Kapitel, da drin steht der Unfall, da drin steht eine Amnesie, und da drin steht vielleicht auch 8 Operationen, aber alles drumherum kannst du noch schreiben. Und dann ist die Geschichte und dieses Kapitel deines Lebens, es ist super schwer, aber du kannst dir auch kleine Glücksmomente reinschreiben.
Absolut. Und vor allen Dingen, ich glaube auch, die Frage, ist das Leben für dich oder gegen dich, stellt sich gar nicht. Das Leben, also passiert es für dich oder gegen, es passiert.
Ja.
Passiert. Und was du daraus machst, ja. So, dass du sagst, weil das Leben ist, ich habe letztens mit meinem Sohn drüber gesprochen, vor ein paar Tagen auf einer Autofahrt. Das Leben ist ein Geschenk. So. Ja, das hat, und das, wir wissen, es ist irgendwann vorbei, wir wissen nicht wann. Und es geht eigentlich darum, es mit Erfahrungen zu füllen. Es füllt sich auch selbst mit Erfahrungen. Und, aber wie sehr partizipiert man an den Erfahrungen und macht was draus und hat, ist eben ja, die Schreiberin des eigenen Buches. Darum geht es. That's it.
Deswegen, und ich hoffe, dass wir da zwei Vorbilder sind. Einfach jeder mit seinem Thema einfach zu sagen, wirklich, nimm den Stift wieder in die Hand. Deine Geschichte ist noch nicht zu Ende. Du bist ja noch hier. Kannst du den Podcast anhören? Also gibt's noch ein paar Kapitel. Und schreib die doch mal selbstwirksam und füll sie mit deinen Werten, Visionen, Vorstellungen. Und du kannst auch immer eine Kurve schreiben. Kann ja auch sein, dass du so einen Film hast mit so einem Hardcut, wo die Protagonistin sagt, fuck it all, die letzten 40 Jahre, nicht meine Träume gelebt. Und dann heißt das nächste Kapitel vielleicht alles auf Anfang oder 180-Grad-Wendung. Es ist ja wirklich in deiner Hand. Und das wünsche ich mir einfach für Menschen, weil ich finde auch einfach, seine Träume zu leben, für mich den größten Wert, durch diese Zeit überhaupt durchzukommen. Und im Endeffekt macht es auch, es ist anstrengend manchmal, ja, aber es macht auch einfach Spaß. Und ich finde, darum geht es auch einfach im Leben, Freude daran zu haben, am Leben zu sein, wirklich zu leben und nicht nur zu existieren.
Danke, Michi, für dieses Gespräch. Und ich verlinke euch natürlich alles zu Michi in den Shownotes. Und wir danken euch fürs Zuhören und wünschen euch, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer ihr gerade seid. Ciao.